Darf ich was dazu sagen? Einfach aus meiner Erfahrung jetzt aus der kurzen Zeit, so wie es ich empfinde bei mir. Also ich bin mir fast sicher, dass ich habe es nicht zugelassen. Viele, viele Jahre lang. Also bei mir war das wie so ein Panzer, wo das dagegen geprallt ist und es ist abgeprallt. Und ich habe jetzt irgendwie den Schalter umgelegt und wie du gerade gesagt hast, bei mir kommt es an, es durchdringt mich. Ich habe jetzt wirklich gesagt, ich lasse das jetzt zu, ich will das aufsaugen, ich will das, dass es mich durchdringt mit aller Kraft und Liebe. Und ich kann es jetzt nur schildern, wie das bei mir ist. Also ich habe es gesagt, so ich lasse das jetzt zu. Ich will's, ich nehme es an. Und drum, glaube ich, passieren so viele positive Dinge bei mir jetzt auch. Und das wollte ich nur dazu jetzt einflechten.
Auch kurz was dazu sagen. Ich glaube, dass es einen Feind des wahren neutestamentlichen Geistchristentums gibt und der verbirgt sich unter dem Stichwort Religion. Religion ist für den normalen Menschen ein ehrenwerter Begriff, man fasst die Weltreligionen darunter zusammen, aber jemand hat mal alle Weltreligionen oder überhaupt das Wesen, das Phänomen der Religion so bezeichnet. Es ist der Weg des Menschen zu Gott. Der Weg von unten nach oben. In allen Religionen. Im Buddhismus durch die Anstrengung der Selbstversenkung. Im Islam durch den angestrengten reinen Lebensstil. Und im Christentum als Religion. Sofern das Christentum als Religion missverstanden wird, reiht sich das Christentum ein in den Reigen alle Weltreligionen, insofern ist das Christentum auch Weltreligion, aber als Weltreligion steht es unter dem Fluch, unter dem Todesurteil, unter dem Verdammungsurteil Gottes. Der sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wer sich selbst aber erniedrigt, wird erhöht. Der Weg Christi, der Weg Gottes ist diametral, grundsätzlich entgegengesetzt dem Weg der Religion. Es ist der Weg von oben nach unten. Es ist der Weg, wo man den anderen höher hebt als sich selbst. Es ist der Weg der Echtheit, der wahrhaftigen Demut, der Weg der Liebe. Religion macht den Menschen eingebildet, macht den Menschen selbstherrlich, selbstgerecht, macht den Menschen selbstzufrieden. Es geht letztlich in der Religion gar nicht um Gott. Das ist das verblüffendste Beobachtung, die ich gemacht habe. Es geht in dem ganzen Phänomen der Religion nicht um Gott. Es geht nur um das religiöse Bedürfnis des Menschen zu stillen. Der Mensch in sich, der natürlich geborene Mensch, in welcher Kulturkreis auch immer er aufwächst, ist hemmungslos religiös. Er braucht Gott, um sein religiöses Urbedürfnis, sein Urtrieb zu stillen. Er braucht die guten Werke, um sich in den Spiegel schauen zu können. Er braucht die Ethik, er braucht die Tugend, er braucht all das. Aber er geht den Weg von unten nach oben. Und damit verstößt er fundamental gegen den Weg, auf dem allein Gott zu finden ist. Es ist nicht der Weg der Religion. Solange wir das Christentum noch als Religion missverstehen, werden wir niemals Christus finden, sondern nur ein Zerrbild, eine Illusion, eine Fata Morgana, einen Christus, einen Gott, den wir uns nach dem Bilde des Menschen erschaffen. Religion ist das Kreisen des Menschen um sich selbst. Es geht nur um den Menschen und Gott wird vor den Karren gespannt der Religion. Auch wenn das Kreuz und die Erlösung des Sünders im Zentrum steht. Das ist das Vertrackte, wenn man doch ach so erlösungszentriert glauben will. Ach Golgatha, ach das Lamm Gottes, danke Jesus, dass du für meine Sünden, für mich gestorben bist. Wer steht hier im Zentrum? Wer dient hier wem? Gott hat die Welt für mich geschaffen, er ist gestorben, um mich zu erlösen. Alles dreht sich um mein Seelenheil. Gott hat mich zu segnen, hat mir die Probleme aus dem Weg zu schaffen. Es geht von vorne bis hinten, auch in dem frommen christlichen Treiben, Bibel lesen und so weiter. Nur um den Menschen, nur um mich. Und damit ist der Mensch in der Falle der Religion und damit ausgeschlossen von den Kräften Gottes in Jesus Christus. Der Mensch muss eigentlich irgendwann, nach Jahren, auch der fromme Mensch, auch der freikirchliche Mensch, auch der Mensch, der 20 Jahre mit Gott geht, muss irgendwann an den Punkt kommen, wo er diesen Irrweg schockierend erkennt, wo er anerkennt, Gott, ich habe dich benutzt, ich habe dich gebraucht, ich habe immer dich vor meinen Karren gespannt. Ich habe nie gefragt, Gott, worum es dir eigentlich geht, was dein Bedürfnis ist. Immer ging es um mein Bedürfnis. Man hat theologisch allein den Gedanken, dass Gott bedürftig sein könnte, man hat ihn verbannt. Man hat gesagt, oh Gottes Willen, Gott hat ein Bedürfnis. Das kann niemals sein. Das gibt's doch nicht. Gott hat doch nicht. Man hat einen Gott, einen perfekten Gott, sich nach seinem eigenen Bild und seinem eigenen Bedürfnis erschaffen, um ja nicht auf die Idee zu kommen, vor Gott wirklich zu kapitulieren. Erst wenn der Mensch an sich selbst zuschanden wird, über sich selbst erschrickt, in sich selbst zum ersten Mal ehrlich wird, er sich ins wirklich anschaut und sagt, Gott, ich brauche dich wirklich. Die schlimmste Sünde war nicht der Ehebruch, die schlimmste Sünde war nicht der Steuerhinterziehung, die schlimmste Sünde war nicht der Rufmord, den ich begangen habe. Die schlimmste Sünde, die dich am meisten ans Kreuz getrieben hat, war meine Frömmigkeit. Mein Gottglaube, das, mit dem habe ich dich am meisten benutzt. Und vor 2 Jahren, ich kann es nur sagen, hat mich Gott wirklich an den Punkt gebracht, wo ich erkannt habe, dass ich am allermeisten für meine Frömmigkeit es brauche, dass Jesus für mich starb. Und in diesem Moment war ich von mir selber frei. Zuvor war ich eine wandelnde Selbstrechtfertigung, zuvor war ich eine wandelnde... Also ich war für 2 Bereiche total anfällig, für Lob und für Tadel. Und das ist ein untrügliches Anzeichen. Das sind die meisten Christen übrigens. Wenn du sie tadelst, können sie mit nicht umgehen. Müssen sich rechtfertigen. Sofort. Wenn du sie lobst, steigt sie ihnen zu Kopf, werden sie eitel. Warum? Nur der Mensch, der von sich selbst losgelassen hat, wirklich losgelassen hat, ist frei von der Verführbarkeit von Lob und Tadel. Und er fühlt sich ständig selbst den Puls, bin ich geistlich, bin ich gut, bin ich richtig, Gott in deinen Augen? Das ist allein schon, allein die Frage, gefall ich dir, Gott? Ist ein untrügliches Anzeichen, dass ich verkehrt bin, dass ich in der Religion bin. Wenn ich da bin, in der Sohnschaft, stellt sich niemals mehr die Frage, ob ich ihm gefalle. Diese Frage liegt für alle Ewigkeit hinter mir. Ich bin eingetreten in das Wohlgefallen des Vaters. Die Frage, wenn du ihn noch fragst, gefallst du ihm? Wenn du ihn noch fragst, ob er böse ist, ob er dich schimpft, ob er dir zürnt? Bist du in der Religion? Bist du nicht im Leben? Im Leben hast du losgelassen von dir. Du hast dich selbst vergessen. Du bist eingetreten in das Bestaunen des Geliebten. Und ich möchte noch einen zentralen Punkt ansprechen, dem es dem Widersacher Gottes gelungen ist, den Lebensnerv des neutestamentlichen Christentums zu treffen. Den Lebensnerv. Das ist die entscheidende Offenbarung des Lebens in der Heiligen Schrift. Die entscheidende Kardinalbedeutung des Lebens. Alex Thomsen sprach von Zoe. Und kurz muss man es erklären. Zoe ist der griechische Ausdruck für Gottes Art von Leben. Es gibt im Neuen Testament auch den Ausdruck Bios, das heißt auch Leben, damit den Ausdruck Biologie, das ist geschaffenes, natürliches Leben. Es gibt den Ausdruck Psyche, der steht für seelisches Leben. Wir merken, es gibt verschiedene Arten zu leben. Existieren ist noch nicht gleich Leben. Vegetieren ist noch schlimmer, ist nicht gleich Leben. Leben, das in Gottes Augen den Namen Leben verdient, ist nur Gottes Art von Leben. Und Gottes Art von Leben ist nicht erschaffenes Leben, nicht mal perfektes erschaffenes Leben. Und das habe ich lange nicht verstanden. Adam war zwar vollkommen erschaffen, er hatte als Gott ihm den Atem des Lebens einhauchte, wurde der erste Mensch zu einer lebenden Seele, zu einer lebendigen Seele. Aber eine lebendige Seele, so vollkommen und sündlos sie sein mag, ist noch nicht genug für Gott. Denn Gott ist was? Wenn ich die Frage stellen würde, was ist Gott? Nicht wer ist Gott, sondern was ist Gott? Dann würden wir kurz mal innehalten und sagen, eigentümliche Frage. Was ist Gott? Wenn ich dich frage, was ist Regen, würdest du sagen, Wasser. Was ist eine Statue? Stein. Was ist ein Tisch? Würdest du sagen, Holz. Wenn ich dich frage, was ist Gott? Geist. Die Molekularstruktur, wenn man diesen Begriff entlehnen kann, denn das kann man ja nur für materielle Dinge benennen. Gott hat keine Molekularstruktur. Aber die Lebenssubstanz Gottes ist Geist. Das heißt, selbst mit der vollkommensten Seele kann Gott nicht andocken, nicht in Kontakt treten. Geist kann nur zu Geist kommunizieren. Von Geist zu Geist. Darum sagte der Herr Jesus, als er die Offenbarung seiner selbst der Frau am Jakobsbrunnen gab, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und in Wahrheit anbeten, in der Wirklichkeit des Geistes anbeten. Das klingt geheimnisvoll, rätselhaft. Was war es mit Adam? Manche Christen denken, durch die Erlösung am Kreuz werden wir zu dem Punkt wiederhergestellt, wie es Adam hatte, bevor er fiel. Das stimmt nicht. Denn durch das Erlösung am Kreuz werden wir unendlich höher gebracht, als Adam jemals war, bevor er fiel. Aber was ist es? Was ist dieses Plus, dieses Extra, dieser Zusatz, den wir bekommen, den Adam selbst in seiner ungefallenen, sündlosen Vollkommenheit als Mensch noch nicht hatte, was er noch entbehrte? Was um alles in der Welt ist dieses geheimnisvolle Etwas? Und hier hat die Mainstream-Theologie, hier hat der Widersacher der Gedanken Gottes einen Meisterstreich geleistet, indem er eine Wirklichkeit über alle Maßen verschleiert hat. In 21 Jahren Christentum habe ich keine einzige Predigt über dieses Thema gehört. Die meisten Christen hören ihr ganzes Leben in 5, 6, 7.000 Predigten am Sonntag, in Vorträgen, kein einziges Mal eine Lehre über dieses Phänomen. Es ist ein Meisterstreich der anderen Seite gelungen, dieses entscheidende Lebensnerv, diese Herzschlagader, diesen neuralgischen Punkt des ganzen Christuslebens zu verschleiern, zu verdecken und zu verdunkeln. Wenn ich frage, was ist der höchste Titel, das höchste Ehrenprädikat von Christus? Die meisten würden sagen Erlöser. Manche würden sagen Herr. Manche würden sagen Heiland, Heiler. Alles Mögliche würden sie sagen. Und fast keiner würde diesen entscheidenden Titel von Christus benennen. Und dieser Titel ist Leben. Christus. Unser Leben. Jesus selbst sagte im Johannesevangelium, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er sagte, und das Zoe, das göttliche, ewige, unerschaffene Geistleben von Gott. Ich bin das Zoe-Leben, sagte Jesus. In Johannes 1, Kapitel 4, im Anfang heißt es, in ihm war das Zoe-Leben und dieses Leben, war bei Gott und war in Gott. Dieses Leben war in Gott. Von Anfang an spricht das Evangelium von Johannes von diesem Leben. Es wird in allen elementaren Bereichen wird es illustriert. Zunächst einmal mit der Frau im Jakobsbrunnen. Er ist das Wasser des Lebens. In der Himmelsbrotrede, er ist das Brot des Lebens. Als er aufersteht, er ist der Atem, die Luft, der Odem des Lebens. In allen entscheidenden elementaren Dimensionen ist Christus unser Leben. Paulus sprach davon in Philipper 1, Vers 21. Christus ist mein Leben. In Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 1, wenn Christus euer Leben offenbart werden wird, hervortreten wird. Die entscheidende Offenbarung ist nicht Jesus Christus als Erlöser, sondern Jesus Christus als unser Leben. Denn wären wir nie gefallen, hätten wir nie einen Erretter, einen Erlöser gebraucht. Aber wären wir nicht gefallen, hätten wir dennoch eins gebraucht, was auch Adam gebraucht hätte. Und das war dieses göttliche Leben. Und dieses göttliche Leben war verborgen. Jetzt komme ich auf den neuralgischen Punkt. Im Baum des Lebens. Die meisten Christen kennen diesen Baum nicht mal, haben nie eine Predigt gehört über diesen Baum. Wir sollten 100.000 Predigten hören, bis wir es in der Nacht um drei im Vollrausch her sagen können. Was ist der neuralgische Punkt, um der sich alles, aber auch alles dreht? Es ist der Baum des Lebens. Der Baum des Lebens kommt vor in zwei Kapiteln der ersten in der Bibel, Genesis 1 und 2, bevor es Sünde gibt und Tod und Teufel. Der Baum des Lebens kommt hervor im neuen Jerusalem, in den letzten beiden Kapiteln des Bibels. Am Anfang und am Ende ist der Baum des Lebens. Am Ende wächst er zu beiden Seiten hoch. Er ist so breit, dass er von Syrien bis nach Ägypten reicht. Wie groß ist dieses Baumgeflecht? Es gibt nur einen Baum. Es gibt nur einen einzigen Baum auf Erden, der so ein großes Wurzelgeflecht hat auf Erden. Und das ist der Weinstock. Und Jesus sagte, ich bin dieser Baum, ich bin der Weinstock. Ihr seid diese Lebensreben. Mein Lebenssaft pulsiert, fließt, dringt durch mich hindurch zu euch. In England gibt es einen Baum, den man beobachten kann, der hat eine Ausdehnung von 20 Kilometern. The Vine heißt es, der Weinstock, der Weinbaum. Und man kann ihn, ein erwachsener Mann kann diesen Stamm nicht umfassen, so groß ist dieser. Damit wir sehen, wir denken bei Weinstock an so ein kleines Geflecht irgendwo im Schwabenländle. Der Weinstock ist der größte, mächtigste, das mächtigste erdumspannende Wurzelsystem. Er ganz tief im Strom des Lebens, in den Quellen Gottes, des Vaters hat er seine Wurzeln hineinragend. Und er zieht Gottes Leben heraus. Und dieser Baum des Lebens, die meisten Christen denken, es gab nur einen Baum. Welchen Baum? Den Apfelbaum. Sie denken, es war der Baum der Erkenntnis, der blöde Baum, der verkehrte Baum, oh Gott. Aber der entscheidende Baum, der in der Mitte des Gartens war, war der Baum des Lebens und es war Gott selbst. Und hätten sie von dieser Frucht gegessen, hätte Adam, der ohnehin schon vollkommen war im erschaffenen menschlichen Leben, er hätte in seinem vollkommenen menschlichen Geist, wäre Gottes heiliger Geist. In den kleinen Geist Adams wäre der große Geist vom Vater eingezogen. Beide wären miteinander verschmolzen, vermengt, amalgamiert worden, untrennlich miteinander verbunden. Sein Geist in unserem Geist. Und diesen Vers habe ich nie geprägt gehört in 1. Korinther 6, 17. Wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Die meisten Prediger trauen sich nicht drüber, das klingt nach ihrer Lehre. Wir können doch nicht ein Geist sein, ein Geist mit Gott. Er sagte, ja, ihr werdet zu einem Geist verbunden, vermengt, unauflöslich. Ihr werdet zu einem Geist, so war es mein Plan von Anfang an. Hättet ihr von der Frucht des Baumes des Lebens gekostet, dann hättet ihr mein Leben empfangen. Und am Kreuz hat Jesus eine zweite Chance eröffnet. Jesus als zweiter Adam hat ein zweites Mal den Baum des Lebens herabgebracht am Kreuzesstamm. Am Holz hat er erneut die Frucht gebracht seines Lebens. Er hat sein Leben hingegeben. Und er hat die Jünger angehaucht. Er hat den Odem des Lebens Gottes in sie hineingeblasen. Es war unendlich mehr als die erste Anhauchung Gottes bei Adam. Das war geschaffenes Leben. Aber die Anhauchung der Jünger am Auferstehungstag, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Genau so wie Christus. Identisch, 1:1. So sende ich euch. Das war unendlich viel mehr als die Anhauchung, die bei im Garten stattfand. Das war die Anhauchung des Baumes des Lebens. Hier empfingen sie das Zoe Leben Gottes, ein Leben nicht von dieser Welt. Und das Entscheidende am Christentum ist nicht Erkenntnis. Wir merken, der verkehrte Baum war der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Gleich, nein, wir machen kurz noch den Gedanken zu Ende. Danach haben wir Zeit. Aber das Entscheidende ist Folgendes. In fast allen Glaubensgemeinschaften herrscht das fundamentale Missverständnis, dass Christentum in Lehre bestehen würde. In Lehre. Was wir hier tun, ein Unbedarfter von außen Betrachter würde denken, hier geschieht Lehre. Aber es geschieht hier keine Lehre. Ich werde es nie vergessen, wie Gott mich völlig neu ausgerichtet hat. Als mich jemand fragte, Michael, vor 3 Jahren, weißt du, was eine Predigt ist? Ich habe Theologie studiert, 6 Jahre, Homiletik, Predigtlehre. Ich habe viele Predigten gehalten, war Pastor vom Beruf. Ich habe mich gefragt, weißt du, was eine Predigt ist? Und wer mich anschaute, mit welcher Liebe, Mit welcher Tiefe, mit welcher Tiefe, da war nichts Schulmeisterliches, da war nichts Rechthaberisches, da war nichts. Es war pur Geistbegegnung, pur Wahrheit, letztgültige Wahrheit, wie bei der Bekehrung. Es war ewige göttliche Wahrheit, in diesem Moment mich touchte. Und ich schwieg, ich schaute ihn an. Und er sagte zu mir, eine Predigt ist eine Austeilung des Wesens Christi im Geist. Was heute hier geschieht, hört sich an wie eine Lehre, hört sich an wie eine Information, hört sich an wie wenn ein Transfer stattfindet von meinen Gedanken in eure Gedanken, aber es könnte nicht weiter entfernt davon sein. In Wahrheit kommt es zu einem Transfer im Geist, von meinem Herz, von dem Alex in dem Herz, hinein in euer Herz. Von Herz zu Herz, von Geist zu Geist kommt es zu einem Transfer von Zoe-Leben, von Christus-Wirklichkeit im Geist. Die uns toucht, die uns nie mehr lässt. Und da, wo wir die Bibel im Verstand lesen, wo wir die Bibel als Lehre rekonstruieren und verbiegen und verbilden, da sind wir wieder im falschen Baum, im Baum der Erkenntnis. Wir sammeln Erkenntnisse über Christus. Wir sammeln Erkenntnisse über Gut und Böse. Das war nie Thema, haben wir gestern gehört. Gott wollte nie, dass wir uns mit Gut beschäftigen. Nie, dass wir uns mit Böse beschäftigen. Jesus sagte, was nennst du mich gut? Das geht dich nichts an. Gut ist nicht dein Thema. Mein Thema war niemals Gut und Böse. Ich dachte immer, im Christentum geht es um Gut und Böse. Tu das Gute, lass das Böse. Aber nichts könnte ferner von der Wahrheit sein. Im Christentum geht es um Leben oder Tod. Und Tod ist mehr als Existenz, den Löffel abgeben und so weiter. Die Ersten sagen, Sterben beginnt mit 22. Tod beginnt da, wo unser Herz eng wird, wo Misstrauen reinkommt, wo wir Angst haben, Sorgen, wo wir klein werden, wo wir uns graue Haare wachsen lassen, wo wir uns verkrampfen. Da beginnt Tod. Und Leben beginnt, wo wir inspirieren, wo wir aufleben, wo wir pulsieren, wo wir frisch sind. Leben ist durch und durch pure, 100% Erfahrung, Erleben. Das Christentum wurde aus der Erfahrung herausgenommen, konserviert, destilliert. Es wurde museal, es wurde irgendwo archiviert, es wurde irgendwo in blauen Büchern, Bibliotheken, theologischen Fakultäten wurde es administriert, verwaltet und gelehrt und aufgewärmt wie eine Konserve. Aber das Geist-Christentum ist so frisch wie das Manna vom Himmel, es kann nicht aufgehoben werden, es verfault am nächsten Tag. Das Leben ist so frisch, es ist so neu, es ist so göttlich.